Schöne Eingangsgespräche haben wir schon gehabt, jetzt auch live. Peter meint ja, dass FIFA...
Das heißt eSports FC.
Ja, aber dass das ehemalige FIFA nicht gut ist und dass wir überhaupt noch aufnehmen und im gleichen Raum sitzen, ist ein bisschen, ja...
Danke für diese total differenzierte peinlich. Wahrnehmung.
Warum?
Und vor allem richtige Schilderung von den faktischen Übertragen. Nein, also ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist heuer erstmals wieder, also ich fange anders an. Ich habe mir heuer EA Sports FC gekauft. Lustigerweise am ersten Tag.
Ist das der Nachfolger von FIFA?
Das ist der Nachfolger von FIFA, weil die haben die Lizenzrechte verloren. Es ist im Grunde genommen das gleiche Spiel, nur dass nicht mehr FIFA umsteht. Es hat sich leicht adaptiert, wie so oft keine große Änderung. Und ich habe es gespielt und mir gedacht, ja gut, ganz gutes Spiel, interessiert mich, alles nett. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, aber es gibt ja auch von eFootball ein Update, nämlich eFootball 2024. Das ist das Gratis-Spiel und der Nachfolger von Pro Evolution Soccer aus dem Hause Konami. Und das war ein richtig, richtig schlechtes Spiel die letzten zwei Jahre. Und ich war, oder die letzten Jahre länger, muss man schon fast sagen, aber eFootball im Besonderen. Und ich war aber dereinst früher immer riesengroßer Fan von Pro Evolution Soccer, das in den Nullerjahren aufgekommen ist, weil mich sehr überzeugt hat, dass du dort, dass nicht jedes Tor dem anderen glich und es für mich die realistischere Fußballsimulation war. Im Vergleich dazu war für mich FIFA das bessere Arcade-Game, also zum Beispiel das bessere Spiel gemeint. Es stimmt gar nicht, ich eigentlich Pro Evolution Soccer gern gemeinsam gespielt. PES, wie man damals gesagt hat. Na jedenfalls, das hat sich aber dann alles gedreht, weil irgendwann dann PES nicht nur die Lizenzen nicht hatte, sondern auch spielerisch nicht mehr besser war und deswegen war PES dann eigentlich nicht mehr interessant und ich habe dann eigentlich völlig aufgehört, mich für Videospiele zu interessieren, weil ich eigentlich immer nur dieses Videospiel gespielt habe, bis auf wenige andere Ausnahmen. Und habe mich dann wohl oder übel eben mit FIFA abgefunden und jetzt mit EA Sports FC und bin jetzt eben sehr positiv überrascht, dass eFootball tatsächlich wieder ein bisschen ranschnuppert an die alte Tradition dieser Fußballsimulation. Und das Interessante ist, aber ich hätte mir gedacht, dass du als Fußballkenner, also du kennst dich auch besser aus im Fußball als ich, tatsächlich auch eher auf dieser Pro Evolution Soccer Schiene fährst, dass du in diesen Zug schon vor einigen Jahren eingestiegen bist, aber du bist tatsächlich ein Ultra von FIFA immer gewesen und jetzt wahrscheinlich dann auch von EA Sports FC. Ist das korrekt?
Werbung Ende.
Also das ist ein Skandal, was du gerade redest.
E-Football ist ja gratis.
Ja, was du gerade da angepriesen hast, kann nur bezahlt gewesen sein. Das ist ein Skandal.
Wenn irgendwer zuhört von Konami, bitte gerne, her damit.
Nein, ja, vom Gewürzladen bitte, die haben so Gewürze auch, oder?
Genau, ist das, der Sponsor von Michael Konsler langjährig.
Ja, sag ich ja.
Gott, dann nie Konami.
Ja, also so einen Blödsinn habe ich selten gehört. Ich habe zwar seit 13 oder 14 Jahren, oder also nicht, aber seit 10 Jahren keine Konsole mehr und spiele dementsprechend alle 3 Jahre mal vielleicht bei einem Freund mit einer FIFA-Partie oder wie es auch immer jetzt heißt. Ich bin da halt old school endlich. Aber auf jeden Fall zu behaupten, dass irgendwann einmal Pro Evolution Soccer in irgendeiner Form besser war. Also das ist so fern hergeholt, dass wir eigentlich den Podcast jetzt abbrechen könnten.
Ja, meine Güte, und dann gibt es ja bald wieder nur ein Grazer Derby, darüber müssen wir halt auch noch reden. Bitte, Gorschen, die heutige Folge steht unter keinem Buchstaben.
Peter, ich mag dich so gern und wir waren echt auf einem guten Weg, aber ich glaube, die Wege trennen sich. Ja. So, deswegen danke fürs Zuhören. Du hast die abschließenden Worte.
Wir spielen ja letztes Mal nur den Einspieler ein, oder? Und dann werde ich am Ende noch guten Tag sagen und dann war es das, oder?
Das kannst du nicht ernst nehmen.
Aber es wäre so großartig. Man muss ja dazu sagen, dass ich dir heute eine Lasagne mitgebracht habe als Mittagessen und du hast sie abgelehnt.
Ich habe auch nicht danach gefragt.
Ja, das ist richtig, aber ich war trotzdem negativ überrascht.
Sehr nett, ja.
Und danke dafür, aber dass du dich bedankst. Aber ja, ich glaube, es wäre eigentlich total cool, wenn man wirklich jetzt nach 5 Jahren Podcast einfach jetzt sagen würde, jetzt reicht's. Es geht nicht und stattdessen...
Nein, aber da musst du dich... Also, das kannst du nicht ernst meinen.
Ja, ich glaube, dass du es nicht ernst meinen kannst.
Also ich habe... Also mein erstes FIFA war FIFA 2003 und natürlich habe ich mit der Spielvereinigung Fürth eine Karriere begonnen. Im Sturm Feinbier und Danny Fuchs und im ersten Transferfenster habe ich mir Andi Schranz geholt. Und bin dann aufgestiegen in die Bundesliga und mein Königstransfer war dann Giovanni van Bronckhorst. Also...
Wahnsinn.
Das war noch die Wahnsinn und das war auch sensationell. Und du hast wahrscheinlich da Pro Evolution Soccer gespielt und hast gedacht, ma, das ist toll, die haben schon einen runden Ball in der Verarbeitung.
Weil tatsächlich, also wenn ich es jetzt kurz ausführen darf, erstes Fußballspiel am Computer Microsoft Football. Mein Papa hat sich gedacht, das ist billiger, kaufen wir ihm das. Natürlich nicht zu spielen, es war eine Aneinanderreihung von Animationen, wo man dazwischen Knöpfe drücken hat können. Dann habe ich gebrannt, damals bekommen von meinem Onkel, FIFA 97 mit Hallenfußball, großartig, das war noch vor deiner Zeit, und habe dann sehr, sehr begeistert Road to World Cup 98 gespielt mit Blur Song 2 als Soundtrack. Viele andere, die ungefähr so alt sind, ich werde mich dann erinnern und jetzt auch denken, ah ja, stimmt. Das Lustige ist ja immer, ich kann nur jedem empfehlen, falls er das noch nicht gemacht hat, schaut euch FIFA von 98, 99, 2002 jetzt nochmal an und überlegt euch nochmal, ob das wirklich ausgestattet wie Fußball, weil die Menschen schauen so lustig aus.
Habe ich tatsächlich auch gespielt, damals in England. Als ich aber mit der Schule in England war, in London, wir haben eine super Gastfamilie gehabt.
Bist du mit 2 Jahren schon in die Schule gegangen? Mit 1 Jahr?
Nein. Achso. Lass mich ausreden. Wir haben einen tollen eigenen, so wie ein eigenes Wohnzimmer gehabt bei unserer Gastfamilie, mit einem Mini-Billardtisch und einer Spielkonsole mit sehr alten Spielen. Und da war unter anderem, ich glaube, FIFA 98 dabei und wir haben es nicht zustande gebracht, ich glaube, bei 4 oder 5 Partien eine Partie zu beenden, weil man hat so schnell die rote Karte erhalten.
Ja, richtig, das war so schlimm.
Und mit 5 roten oder 6 roten war die Partie aus und da kommen wir schon zum Wiener Derby. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber das war tatsächlich eine interessante Erfahrung. Genug.
Aber einen Satz sage ich jetzt noch dazu. Also, oder 3 Sätze. Oktober 2001 ist dann für die PlayStation tatsächlich Pro Evolution Soccer rausgekommen. Mein bester Freund damals hat mir das gebracht und ich dachte, was willst du damit?
Das kann kein guter Freund gewesen sein.
Ja, jedenfalls, was willst du mit diesem Spiel? Hat es mir gezeigt, hat gesagt, ja, und dann bin ich draufgekommen, wie spannend es ist, wenn du bei einem Spiel tatsächlich dir sehr schwer tust, ein Tor zu erzielen. Jedes Tor hat sich angefühlt wie ein unglaublicher Glücksmoment, mindestens wie ein Tor von Sturm Graz im Stadion. Jedenfalls bin ich dann langsam da reingewachsen und habe dann Pro Evolution Soccer wirklich sehr, sehr lange gespielt und es war dann Pro Evolution Soccer 6, sagt man so, oder 2008, um diese Phase herum war es, also das 2006er, das 6er ist 2006 rausgekommen und dann hat es 2008er gegeben. In dieser Phase war es wohl wirklich am Peak und da war das ganz großartig, habe ich sehr gerne gespielt, war auch altersmäßig genau das, wo man halt gern Konsolenspiele hat. Und ich weiß aber auch, dass damals immer eine große Diskussion war zwischen den beiden Lagern und du kannst es da sehr schwer Leuten recht machen, aber ich dachte immer, dass man es eigentlich auch faktisch erklären kann, aber wahrscheinlich ist es wirklich nur eine ideologische Frage und etwas Emotionales.
Meine Damen und Herren, Sie hören gerade einen Mann, der von Trickbetrügern reingelassen ist und leider am falschen Weg ist.
Weißt du, das ist echt lustig, weil wir sollten eigentlich sollten wir von Pro Evolution Soccer 1 bis FIFA, FIFA 2001 sollten wir alles gemeinsam durchspielen, einmal am Tag, und dann sollten wir uns dann am Ende dafür entscheiden.
Ich finde, wir sollten gar nichts entscheiden,
Microsoft sondern Football spielen wollen.
Wir lassen die Demokratie walten.
Ja, da machen wir Umfrage.
Eine Umfrage ist in diesem Moment schon auf Spotify, bitte relativ einfach zu beantworten, welches Spiel war euer Favorit von diesen zweien, ja, um das neutral zu stellen.
Ich werde einfach ein paar zur Auswahl geben.
Zwei.
Nein, mach mal ein paar, das ist dann lustig. Weißt du, hat jemand FIFA 98 am liebsten gehabt? Oder?
Nein, mach einfach, ich möchte nur wissen, in welchem Lager man ist. Ich weiß, du hast Angst, dass du jetzt
sang-
und klanglos untergehst.
Es wäre beides lustig, weil es wäre auch wär's lustig, nicht. Wer sich halt an FIFA 98... Wer als erst, weißt du, was war der erste FIFA? Das ist so schön.
Okay, es gibt in dem Zwei Moment Fragen. Wissen sie schon.
Okay,
es gibt eine Umfrage,
ja.
FIFA oder Pro Evolution Soccer. Und es gibt eine Frage, wo man sein Lieblings...
Der Lieblingsteil. Der beste Konsolentitel der Welt. Ja.
Der Konsolenspieltitel.
Fußballspieltitel. Ja. Muss ich mal gleich aufschreiben.
Perfekt. So, während du es aufschreibst, machen wir das Intro, okay?
Danke.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 168. Runde von DBLDW. Von 12 Teams treffen nur 4. Ja, und dass es dann sogar in nur 3 Begegnungen Tore regnet, könnte man als unerwartet bis hin sogar zu enttäuschend definieren. Eine Sache jedoch enttäuscht in jüngster Vergangenheit nie: ein Unentschieden beim Wiener Derby. Servus Peter.
Ja, hallo lieber Fabio. Ich meine, es ist 1:1 war es nicht, aber es ist so ein bisschen eine frühe Herbstdepression. Im eigentlich Altweibersommer, Spätsommer. Jedenfalls ist es tatsächlich nicht sehr torreich gewesen.
Selten eine Begegnung gesehen, wo es nach einer Minute ein Tor gab und dennoch 0:0 ausgegangen ist.
Ja, sehr schön, ja richtig. So kann es gehen, weil wenn der Torhüter genau hinschaut und den Schiedsrichter einen Tipp gibt.
Aber mach mal kurz mal den Fahrplan.
Bitte.
Den gibst du vor, oder?
Bitte, Peter. Wir reden zunächst über das Wiener Krisenderby. Ich habe übrigens am Donnerstag in der Vorschau, große Empfehlung, immer donnerstags kommt die WLW-Vorschau mit Thomas Seidel. Habe ich schon vom Krisenderby gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Also ich war da nicht ganz weit entfernt und du warst dort, deswegen besondere Vorfreude auch von mir auf diesen Punkt. Dann WSG in der Krise. Wir bleiben im Krisenmodus. Eigentlich ist der ganze Westen Österreichs, muss man ein bisschen sagen, in Krisealter rausgenommen, wenn es um Fußball geht. Aber vor allem reden wir diesmal über die WSG. Da war ich im Stadion. Und dann müssen wir noch kurz über die ÖFB-Cup-Auslosung reden. Eben, wir sind doch noch da übrigens. Hallo, ja, wir reden doch weiter. Ja, ja. Und jährlich grüßt das Grazer Herbst-Derby wohl. Dann machen wir ein bisschen Werbung, wirklich. Also wo wir richtig Geld kriegen. Also nicht so wie ich mit Konami. Und dann gibt es noch ein Orakel. Und zwar Liga 2 von.
Wunderschön. So, Wiener Derby, ja, ich war vor Ort. Ein toller Spielfilm, oder? Also, die Erwartungshaltung war gemischt. Viele Leute sagen, auch wie du, ein Krisenderby. Und trotzdem war es offen und man hat nicht gewusst, was man bekommt. Wird es ein Torspektakel? Wird es ein 0:0? Wird es das klassische 1:1? Gibt es Ausschreitungen? Also, es war ja doch alles sehr offen und es hat selten, finde ich, so wenig für ein Team, aber auch für das andere Team gesprochen. Demnach, finde ich, war die Ausgangslage sehr spannend.
Und aber war für dich nicht auch Rapid leicht in der Favoritenrolle?
Nein. Weil ich finde, dass die Austria auch die vergangenen Spiele ordentlich gespielt hat. Und das kann mir niemand erklären, dass das nicht im Kopf mitschwingt, dass Rapid seit 4 Jahren kein Derby mehr gewonnen hat. Plus, was man auch dann noch ergänzen muss, es gibt noch immer diesen Heimvorteil. Und wenn du beim Derby vor 80-90% eigenen Fans spielst, ist das einfach gerade bei so hitzigen Partien ein wesentlicher Vorteil. Und ich finde, man hat den auch in dieser Partie gemerkt. Und demnach, finde ich, hat es für mich da keinen Favoriten gegeben.
Es war die Austria.
Tendenziell hättest du mich gefragt, wer gewinnt, hätte ich sogar auf die Austria getippt.
Ah, okay. Es war die Austria, eben, wie du richtig sagst, in letzter Zeit ja auch dann öfter siegreich, auch wenn viele Derbys da waren und Rapid schon lange nicht mehr. Es war das, ist sehr nett in der Vorberichterstattung, ich habe auf Abseits.at gelesen, es ist ja das älteste Derby am europäischen Festland. Ja, wenn du halt irgendwas suchst, weil eigentlich ist ja das Glasgow-Derby das älteste in Europa, aber man kann dann natürlich sagen, das älteste Derby am europäischen Festland. Dann hat
oder
man
das zweitälteste.
Ja, genau, oder man sagt, man muss irgendein Superlativ immer finden. Aber jedenfalls, was ich ganz interessant gefunden habe, war, dass Wimmer vor dem Spiel bei der Pressekonferenz davon gesprochen hat, dass sie auch ein bisschen Spielglück brauchen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre es eigentlich genau gewesen, dieses Spielglück, dieser Treffer da am Anfang, dass du gleich mit einem Tor hineinstartest. Es war dann aber eher gegenteilig, weil ja dann die beiden roten Karten kamen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen,
beginnen wir mal von vorne. Wie der Spielverlauf war. Ich finde, eine entscheidende Sache, die diese Partien in der Vergangenheit immer sehr geprägt haben und die man nicht außen vor lassen darf, ist, dass die zwei Schlüsselspieler bei den jeweiligen Vereinen gefehlt haben, mit Burgstaller und Fischer. Und damit meine ich nicht nur für das Spiel elementar wichtig, sondern auch, das waren die Gesichter der letzten 2, 3 Derbys, mit vielleicht Tabakovic auch.
Genau.
Aber wenn du sagst, wer ist das Austria-Gesicht und wer ist das Rapid-Gesicht, dann sind das die zwei Leader, das sind die zwei Spieler, die auch am Platz den Unterschied ausmachen können und die in der Vergangenheit den Verein sehr verkörpert haben. Und Burgstaller noch immer verletzt, könnte nächste Woche retour kommen oder nicht, das ist noch ein bisschen fraglich. Und Fischer beim Abschlusstraining, ich glaube, einen Schlag auf die Wade oder Knöchel bekommen und hat somit auf der Pressetribüne Platz genommen. Und das war natürlich überraschend und hat das Spiel auch wesentlich beauflusst. Und ich finde, bis zu den 2 roten Karten, ich habe immer gedacht, es ist ein Derby, es ist eine tolle Atmosphäre trotzdem. Es war auch irgendwo davor eine gewisse Anspannung spürbar, also schon toll. Nur es hat dann im Match, diese ersten 50 Minuten, haben diese Typen gefehlt, die Zeichen setzen, auch die diese Derby-Charakter dann ein bisschen mittragen, die Entscheidungen, gar nicht jetzt theatralisch kritisieren, aber die einfach Entscheidungen zugunsten für ihren eigenen Verein treffen, in welchen Situationen auch immer. Und die Partie dann auch vielleicht gewissermaßen anheizen. Das muss jetzt nicht immer ein Foul sein, bitte nicht falsch verstehen, aber es kann ja auch ganz, das kann auch eine
Davon
Aktion sein.
Eh genug geben,
ja, das kann durch sonstige Gesten noch sein, aber war, finde ich, ein bisschen wenig. Ja, und dann war es ein toller Spielfilm. Also, erste Minute, du hast es angesprochen, 1:0 für die Wiener Austria. Freistoß, ob Gruber mit dem Kopf noch dran war oder nicht, man kann es nicht sagen. Vermutlich ist das, was er im Interview gesagt hat, vollkommen richtig. Er weiß es nicht, er hat einen Luftzug gespürt, ob der jetzt die Haare berührt hat oder nicht, schwer zu sagen. Fakt ist, der Ball hat sich kaum verändert, bis gar nicht. Also eigentlich hat er sich gar nicht verändert. Und Huskovic macht das Tor. Dass es dann einen 4-Minuten-Check gibt, war schon das erste Thema, wo ich wieder sagen muss, das kann nicht wahr sein, dass man 4 Minuten eine Situation checkt, weil du hast da 4, 5, 6 Kamerapositionen, die du anschaust. Und was braucht dann 4 Minuten, dass ich feststelle, berührt er den Ball oder nicht? Und wenn ich es nicht klar sagen kann, haben wir dann nicht gelernt, dass die Entscheidung, also klare Fehlentscheidungen hinher, gibt es das nicht? Also, weiß nicht, ob es bei Abseits anders ist.
Ja, aber das wollte ich gerade fragen, genauso sehe ich das auch. Ich weiß nicht, also wenn es so lang dauert, spricht es immer dafür, dass dann Menschen da sitzen, so wie wir jetzt da sitzen würden, wenn wir es live sehen würden und uns denken würden, wir wissen es nicht.
Ja, schwere Entscheidung.
Und wenn du es nicht weißt, dann musst du einfach sagen, okay, wir geben es.
Schwere Entscheidung. Oder? Und wenn der draußen steht an der Seitenlinie, der Schiedsrichter, und sagen muss, ja, wie schaut's aus? Zeigt mir die Bilder und dann müsst ihr das bewerten. Ich weiß, bei Abseits wird das nicht gemacht, ist doch gut so. Dann ist er in einer anderen Drucksituation und sagt, ja, zeig's mir noch einmal. Aber bei allem Respekt, ich verstehe nicht, was da 4 Minuten braucht, um diese Situation zu erklären, wo man im Nachhinein noch immer nicht klar sein kann, ist es ein Abseits oder nicht, weil berührt er den Ball oder nicht. Und dann die Höhe, muss ich schon sagen, weil wirklich, es waren ziemlich exakt 4 Minuten, die dieser Check gebraucht hat. Und es war auch ganz komisch im Stadion, weil man denkt, es gibt es ja nicht, was braucht so lang. Und dann Gesamtnachspielzeit der ersten Halbzeit, 4 Minuten, ist halt wieder irgendwo hergeholt und nicht nachvollziehbar.
Aber wenn man, jetzt muss ich kurz springen im Spielfilm, Entschuldigung, aber weil es einfach dazu passt mit Schiedsrichterentscheidung, weil das auch relativ lange gedauert hat, war das für dich eine gelbe oder eine rote Karte bei dem Foul von Maxi Hofmann an Dominik Fietz?
Also ich bin da quasi auf der anderen Seite, also diagonal gesessen, kann man sagen, ja. Und es ist sehr schwer zum sagen, ob das, also für mich war es im Fernsehen dann leichter zu beurteilen als in der Live-Aktion. Ich habe mir gedacht, dass er vielleicht schon eine rote gibt, weil er davor 2 rote gegeben hat und im ersten Moment habe ich gedacht, der ist jetzt keine. Ich glaube, dass das sehr schwierig zu entscheiden in der Partie, weil es war generell eine schwere Partie zu leiten, weil viele Kleinigkeiten dabei waren, über die wir auch noch sprechen werden, die spannend sind zu beurteilen und auch wie man damit in Zukunft umgeht. Deswegen tue ich mir schwer, wie siehst du es?
Na, ich habe nur gedacht, also einfach in dem Sinne, in dem du sagst, okay, er hat das Tor gegeben in der ersten Minute, ist ihm lange überlegt und haben sie gesagt, na, sie nehmen es doch zurück. Und ich finde, wenn man lange überlegt, sollte man eher bei der Entscheidung bleiben, wenn es ihm keine klare Fehlentscheidung ist. Also bei Maxi Hofmann ist man so vorgekommen, man war sich nicht sicher und es hat dann so gemeint, es hat ihm so irgendwie das Gefühl dafür gefehlt, dass er jetzt den Ball dann kontrollieren kann, Dominik Fietz, und wirklich allein auf dem Torhüter zugeht und hat die Entscheidung mit gelber Karte gelassen. Dementsprechend hätte ich mir eigentlich in beiden Situationen genau das Gleiche gewünscht. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich die Entscheidung, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Und ich glaube, dann würden wir, wenn wir das einmal fix hätten, so, und da müsste man mit Koschei darüber reden, ob das, wie das vorgegeben wird, aber wenn eine lange Diskussion ist und man ist sich nicht ganz klar, bin ich immer der Meinung, dass das Beste ist, man lässt das, was in erster Linie entschieden wurde, weil dann hat man ein bisschen seine Linie. Man kann sagen, schau, wir haben so entschieden und es war nicht klar, deswegen ist es keine klare Fehlentscheidung. Und dann verstehen es die Leute, die Betroffenen. Weißt? Das ist ja ganz egal, ob jetzt Rapid oder Austria glücklich sind oder nicht. Und ich frage mich bei solchen Entscheidungen dann immer manchmal, wenn du so entscheidest, wie groß ist der Ärger bei der anderen Seite? Ja? Und ich glaube, das müsste man immer versuchen reinzudenken. Ist jetzt der Ärger bei Rapid größer, weil sie die rote Karte kriegen, oder der Ärger größer bei der Austria, weil die nicht gegeben wird? Und so müsste man das irgendwie abwägen, glaube ich, damit man irgendwie einen Weg findet, dass das nicht immer so viel über Schiedsrichter diskutiert wird, auch wenn es in dem Fall ja eh wieder positiv ist, weil die Austria im Endeffekt dann 0:0 gespielt hat, gefühlter Sieg, und dann regen sie sich nicht so sehr auf darüber. Wenn sie verlieren,
ja,
ist es anders.
Sehe ich nicht ganz so.
Aber wenn sie verlieren, ist das sicher viel größeres Thema, als wenn das Spiel um losgeht. Weißt du, was ich meine?
Wir gehen sie Stück für Stück jetzt durch, die Partie. Nur sehe ich trotzdem nicht genauso, weil natürlich ist es im Moment ein gefühlter Sieg, weil man quasi mit zwei roten Karten 0-0 gespielt hat und das über die Bühne gebracht hat, nur unterm Strich in der Position, wo die Austria gerade ist, sind das verlorene zwei Punkte. Weil die Austria, und darüber möchte ich jetzt reden kurz, war die erste halbe Stunde die klar bessere Mannschaft, die klar willigere Mannschaft, war die Mannschaft, die klar auch da war. Und es war auch die Mannschaft, wo man, finde ich, gemerkt hat, okay, das ist vielleicht nicht auf allen Positionen die bessere Mannschaft, auf keinen Fall. Gerade hinten ist die Austria, Handel, Martins und Meisel, das ist keine Top-Bundesliga-Verteidigung. Also bei allem Respekt, und auch Christian Früchtl hat sehr viele, finde ich, schlechte Entscheidungen am Fuß getroffen in der ersten Halbzeit. Er hat auch gegen Hartberg den Fehler gemacht. Ist ein toller Tormann, hat auch in der Partie dann super gehalten in den entscheidenden Momenten. Aber da merkt man auch diese gewisse Verunsicherung. Und das befruchtet sich natürlich gegenseitig. Tormann, Verteidigung, Verteidigung, Tormann. Und es gab, finde ich, zwei Duelle. Ein Duell, was ich einfach nur amüsant fand vor der Partie. Das Kuchel-Duell, weil wir es so oft erwähnen. Meisel-Seidel. Also es standen ja auf beiden Seiten wieder Kuchler-Jungs auf dem Platz. Aber das entscheidende Duell, gerade in der ersten Halbzeit, war Querfeld-Huskovic. Das waren die zwei Charaktere. Huskovic, der das Tor gemacht hat, der auch wirklich für Wirbel gesorgt hat, der auch sehr oft... Querfeld hat ein Thema, wenn man Querfeld etwas oder zwei Sachen gibt, wo man Querfeld ein bisschen aus dem Konzept bringen könnte. Das eine ist natürlich seine Unerfahrenheit noch, wobei das, finde ich, sensationell mittlerweile schon macht, aber das wäre vielleicht ein Punkt, war überhaupt nicht zu sehen in der Partie. Und das zweite ist, Querfeld hat schon in der Endgeschwindigkeit gewisse Nachteile gegenüber Spielern. Und Huskovic, ein sehr schneller Spieler, das wäre ein Mismatch. Und trotzdem hat es Querfeld immer wieder geschafft, in diesen 1-1-Duellen clever mit der Schulter vorne reinzukommen, ihm nicht diese Geschwindigkeit zu geben, Bälle zu sichern. Also wirklich großartig. Und er hat da gespielt wie ein richtig routinierter Spieler, der 150 Bundesligaspieler am Buckel hat. Also diese Entwicklung, wie die voranschreitet, finde ich toll. Wenig Chancen, viele Fehler, viele technische Fehler, gerade in der ersten Halbzeit. Und wieder was Querfeld, der in der 41. Minute, da kommt der Flanke, Und Querfeld klärt diesen Ball, und das ist dann gar nicht zu groß rübergekommen. Aber wenn Querfeld diesen Ball nicht klärt, dann steht Gruber am Fünfer oder 7 Meter vorm Tor alleine, und ich behaupte, der köpfelt den dann ein. Oder es ist eine sehr, sehr, sehr große Torchance. Und wieder was Querfeld, der das Ding klärt. Also für mich Querfeld gerade in der ersten Halbzeit Mann des Spiels. Und dann geht es in die zweite Hälfte. Kurz vor der Halbzeit hat sie noch eine Riesenchance gegeben für die Austria. Doppelchance. Vielleicht die mitunter größte Chance, also sicher die größte Chance der Austria, vielleicht die größte Chance eigentlich in dieser Begegnung, wenn man...
Ja, Gel.
Ja, ich würde das fast auf eine Ebene stellen, weil es eine Doppelchance dann war.
Und ich gehe dann... Gruber-Ranftl, oder?
Genau, ja. Oder ich weiß gar nicht, ob Ranftl... Aber es war eine Doppelchance auf jeden Fall. Gruber war sicher auch dabei, ja. Oder was, Gruber-Huskovic? Egal. Vielleicht Ranftl kann sein. Und dann gehe ich in den Pressebereich rein, zweite Halbzeit, und es waren mehrere Journalisten, die gesagt haben, na, das ist das schlechteste Wiener Derby, was wir jemals gesehen haben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also es hat jetzt schon gerade in diesen 1-1-Duellen, die ja doch, ich glaube, 5 Spiele hintereinander waren, da waren schon einige Spiele dabei, die richtig zahre Kost waren. Und die Partie war nicht gut. Und ein anderer Journalist hat es dann auch richtig gesagt, naja, deswegen stehen sie halt auch beide da, wo sie aktuell stehen. Und genau so ist es.
Und es war schon, darf ich nur einhaken, ja, in diesem Thematik, also unbedingt. Man hat drüber schlupfen müssen, es ist halt viel Verunsicherung da und natürlich viel Angst da gewesen, oder? Das ist einfach das, wie das entsteht, wenn beide Mannschaften underperformen, vor allem punktemäßig, und irgendwo wo stehen, wo sie sich selbst nicht sehen, und die Erwartungshaltung und der Druck, und der ist beim Derby natürlich noch viel größer, dann merkst du das einfach, und das hast du in diesen Abspielfehlern und in diesen technischen Unsauberkeiten natürlich gesehen. Rasen noch ein Thema, okay, das ist dann immer die Fußnote, die dazukommt, aber das ist, glaube ich, das, was man, wenn man Krisendarby nennt, muss man sagen, es ist auch ein Derby der Verunsicherung gewesen und sicher nicht der selbstbewusst auftretenden Mannschaften, die voll mit Selbstbewusstsein vollgestopft sind.
Na, voll, stimmt. Stimmt, und deswegen sage ich auch, vielleicht fehlt dann bei beiden Vereinen so ein Spieler, Burgstaller, Fischer, die dann, egal ob es gerade läuft oder nicht, diese Mentalität mitbringen, über einzelne Aktionen eine Stimmung zu erzeugen. Und das gelingt dann sehr oft, gerade vorm Heimpublikum. Und ich finde, deswegen ist das schon ein radikaler Wechsel. Und ich weiß ja nicht, ob jetzt Holland auf der Bank gewesen wäre oder Braunhöder. Ich finde, Braunhöder hat eine tolle erste Halbzeit gespielt. Super Bälle immer wieder hinter die Kette. Es war einzig und allein Querfeld, der es einfach super verteidigt hat, dann auch die tiefen Bälle. Ja, und bei Holland, man merkt es jetzt schon seit einigen Spielen, möchte sagen, auch vergangene Saison hat man schon gemerkt, das Alter ist einfach ein Thema. Sehr langsam, am Ball braucht er einfach zu lange, er hat natürlich diese Geschwindigkeit nicht mehr. Und dann kommen wir dazu, was zweite Halbzeit passiert, da können wir gleich reinspringen, 52. Minute, rote Karte. Also die erste gelbe, die er bekommen hat, war, finde ich, schon relativ hart, weil es, finde ich, nicht unbedingt der Gelbfoul war oder nicht geben muss. Über die zweite brauchen wir nicht reden.
Ja, dafür war die zweite knapp dran einer roten Karte, muss man sagen. Ja, insofern ist es dann.
War gelb-rot, war völlig verdient. Faltet der erste Sechser aus. Und dann passiert dir, oder Achter, und dann passiert dir zwei Minuten später von Matthias Braunöder. Und diese Geschichte des Fouls, hast du die noch im Kopf? Johannes Handel, der das ordentlich macht, aber bei Gott ist seine Stärke nicht die Technik. Der ist da durchmarschiert durch die halbe Rapid-Mannschaft, das wären die Slalomstangen. Ich habe es letztens schon mal gebracht, es war so Dayot Upamecano, Omar Solé-Sphären, der einfach mit einem Selbstverständnis durchtrippelt. Sie verlieren den Ball extrem hoch und natürlich ist dann ein Defizit hinten, wenn man es Mann auf Mann runterbricht. Und Braunöder macht das Foul. Und wenn man das Foul dann in der Fernsehstudie sieht, dann ja, ist eine klare rote Karte. Im ersten Moment, und deswegen sollte ich auch kein Schiedsrichter sein, habe ich mir gedacht, ja, gelbe Karte, klares Foul, wenn man es dann sieht, natürlich aufgestellte Sohle, null Chance auf den Ball, überhaupt keine Diskussion. Im ersten Moment hat es für mich so ausgeschaut, er erwischt den Foul und Krühl macht dann vielleicht ein bisschen mehr draus, aber deswegen bin ich auch nicht Schiedsrichter. Es war eine sehr, sehr schwere Partie zu leiten, finde ich. Und mein erster Gedanke war, boah, ja, er tut sich aber auch schwer. Wenn man dann die ganzen Szenen sieht, war die Partie durchaus gut geleitet. Und deswegen muss man auch da den Schiedsrichter irgendwo loben, dass er das gut gemacht hat. Und deswegen sieht man auch, wie schwer das ist, dass der unter Druck so viele gute Entscheidungen dann trifft, wo man, ich finde, das nicht immer ganz klar war. Ja. Dass er Fouler braucht man nicht reden.
Ja. Ja, und dann kommt, wie so oft es ist, wenn Spiele sind, in denen eben so einschneidende Entscheidungen sind, eben wie Tor zurückgenommen dann doch, oder eben rote Karten, dann sogar zwei rote Karten innerhalb von kürzester Zeit.
Die Austria hatte ja, sorry, dass ich unterbrich, aber letzte Woche gegen Altach Ähnliches. Also da werden Elfmeter nicht gegeben, auf der anderen Seite schon. Dann gibt es dort wieder ein Tor, was aberkannt. Also da sind sie nicht gerade bei den Schiedsrichterentscheidungen, die knapp sind, fallen die nicht unbedingt auf ihre Seite und verlieren halt in zwei Minuten eben beide zentralen Mittelfeldspieler. Und dann passiert was Spannendes, was ich persönlich als sehr clever empfinde, kann man auch als unsportlich sehen.
Zu Recht. Ach so, ja, das war
aber großartig. Es ist clever. Früchtl legt sich hin und sagt, er hat was beim Fuß. Und was ist passiert? Er wurde behandelt und das kamen alle Spieler natürlich zu den Trainern. Und natürlich, wem hilft das? Ja, der Austria, weil die sagt, okay, wir ändern jetzt so. Wir nehmen ein bisschen was von dem Feuer raus. Und okay, die haben mit zwei Viererketten verteidigt, haben gut verschoben und dann wird es schwer, dann war es wie Handball. Und das ist natürlich nur passiert, weil Früchtl sich da hinlegt und sagt, er hat was. Ich glaube nicht, dass er was hatte.
Es ist Sie aber haben natürlich es im Fernsehen eingespielt, ja. Dass Wimmer sogar das Kommando gegeben hat. Du zeig irgendwie was
also
an.
Wirklich?
Sie haben sogar, ja, also es war tatsächlich unsportlich. Es war schlau,
ja,
es war
unsportlich. Ja.
Drehen wir es vielleicht um, weil ich Michael Wimmer grundsätzlich sehr sympathisch finde. Es wäre schon so, dass der Fußball mittlerweile so weit ist, dass Auszeiten was Nettes wären, dass du Timeouts kriegst, oder? Einmal pro Halbzeit, pro Mannschaft, halbe Minute reden, wir haben diese ganze Zeit Unterbrechungen, was? Dann machst du das einfach wirklich so, es verändern sich Spiele ja so und es ist so viel Taktik dabei und dadurch hat es ja neue Spieler wieder ergeben. Ne? Das ist ja das Spannende, wenn eben so einschneidende Geschichten passieren, das ist, was ich das vorher sagen wollte. Und vielleicht, wenn du es nicht willst, dann musst du sowas natürlich, dann müsstest du schauen, ob du irgend sowas natürlich unterbinden kannst, weil das ist natürlich extrem ärgerlich aus Rapid-Sicht.
Also das höre ich jetzt zum ersten Mal, ich habe das natürlich nicht mitbekommen, dass wenn es wirklich glaserkennbar ist,
das war Wiederholung
das Ding, ORF, ja. Also dann muss ich sagen, dann muss das auch sanktioniert werden, weil das ist grob unsportlich.
Also gibt es aber keine Regelung dafür, oder? Also mir wäre nichts bekannt.
Nee, eine Verletzung vortäuschen ist ja im Endeffekt, das ist, weiß ich nicht, das ist wie eine Schwalbe oder keine Ahnung, aber das ist... Das
grobe Unsportlichkeit.
Es ist eine grobe Unsportlichkeit, ja.
Und hätte Christian Früchtl eine dritte rote Karte
kriegen
müssen.
Nein, aber ich finde schon, dass das angesprochen gehört dann, weil wenn das wirklich klar erkennbar ist, ich habe mir gedacht, das ist von ihm gekommen und das ist sehr clever. ja, weil es hat Austria immens geholfen. Weil gerade im diese Partie hat Chaos gebraucht, weil es war doch viel Struktur, es waren aber viele technische Fehler. Aber wenn du dieses Chaos hast, hätte das Rapid sehr geholfen. Und wenn es wieder erkennbar ist, dann ist es schon grob unsportlich. Ich verstehe jeden, der es macht in der Hinsicht. Nur wenn man das klar erkennt, dann muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. Okay, finde ich jetzt ein bisschen ein Wermutstropfen, weil ich ja, das nicht gut finde. Weil es einfach nicht im Sinne des Sports ist. Ja. Wie auch immer. Dann geht es weiter und die ersten 5-6 Minuten hat man sich gedacht, okay, Frage der Zeit, und dann wird die Austria das Tor machen, wird Rapid das Tor machen. Und dann hat sich das aber so hinentwickelt, dass Rapid extrem ungeduldig war und auch ideenlos. Und ich habe mir gedacht, ja, wen könnten es bringen? Dann denke ich mir sich auch so, ja, eigentlich.
Niemanden.
Naja, weil Majulo vorne ist, solltest du drin lassen für die Flanken, dass du ein Spiel hast mit Wucht im Zentrum. Gibst hinten vielleicht was auf an Spieler, wirklich, dass du in der Box noch präsenter bist mit Größe. Ja, es waren aber dann wenig Aktionen, es waren immer wieder Bälle aus dem Halbfeld, es war wenig Gefährliches. Ja. Und bis dann in der 80. Minute natürlich die Riesenchance, aber es war im Spiel wenig und die Austria hat mit zwei
vom eingewechselten Gale eben, dem genau, Mann von Barbados.
Genau. Die Austria hatte dann teilweise. Also die Austria hat in den letzten 30 Minuten nicht weniger gefährliche Torschancen gehabt als Rapid, was ein Wahnsinn ist mit zwei Mann weniger.
Du warst übrigens die beste Austria-Defensivleistung mit 9 Mann in der ganzen Saison, weil mir das ein Freund
geschrieben hat. Mit
8 Feldspielern.
Ne? Ja, sie haben zu 0 gespielt, da muss man sagen. Ja, ich glaube, man wünscht sich, dass sie immer so verteidigen, aber das macht ja auch der Spielfilm.
Also natürlich,
das ist ja auch,
natürlich.
Das ist ja auch das, so jetzt erst recht, wir kriegen zwei rote Karten, man fühlt sich benachteiligt. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, es war auch mal eine Unterbrechung in der 80. Und dann trinkt, ich weiß gar nicht, was war, Martins, glaube ich, oder Handel trinkt. Und der Schiedsrichter kommt und möchte auch einen Schluck haben. Und da gibt es natürlich einen Schluck. Und Patrick Wimmer erzürnt, warum er dem Schiedsrichter was zu trinken gibt. Weil, also so ist es rübergekommen, ich glaube,
dass das war. Michael Wimmer,
also, ja. Sorry. Michael Wimmer, weil er... Ja genau, ich glaube einfach einen Grant auf den hat er dann zwei Leute rausgeschickt, der hat unser Tor weggenommen, wieso gibt es dem was zum Trinken? Hat er richtig, also ich glaube, das so war, der richtig seinen, ich glaube Physio war das, der dann das Trinken von Hakam wieder erhalten hat, quasi fast schon angeschrien. Ich weiß nicht, ob es wirklich das war, aber es hat sehr so gewirkt und ja, dann hatte die Austria wirklich tolle Chancen und dann war eben noch dieses Foul an Dominik Fitz. Wo Hoffmann eventuell mit Rot gehen kann, ich denke mir, es wäre halt jetzt schon ein Wahnsinn, weil das ist eine Top-Chance, wenn die Austria da einen Freistoß hat am 16er, weil ein Fitz ist einfach ein toller Freistoßschütze, war dann aber weniger gefährlich, es war dann eher 2 Minuten später wieder für Dominik Fitz gefährlich, der gefühlt da auch mit Gelb-Rot gehen kann und den dann Wimmer erlöst hat, da war wieder der Bonus wahrscheinlich dabei im Hinterkopf. Ja, jetzt habe ich 2 runtergeschickt, am dritten weiß ich nicht, ob ich den auch noch schicken soll,
ja.
Nachdem ich Rapid jetzt vielleicht auch in einer knappen Entscheidung keine gegeben habe. Ja, und dann wurde Dominik Fitz ausgewechselt. Ja, und im Endeffekt gab es dann vereinzelt noch Aktionen für die Austria und die Riesenchance für Rapid. Und die letzten 7 bis 10 Minuten waren dann tatsächlich, man hatte das Gefühl, Austria hat das Hinspiel 1-0 gewonnen und mit dem 0-0 steigen sie in die nächste Runde auf. Und genauso ist es dann vorgekommen. Es war große Euphorie und das hat sich dann angefühlt für einen Sieg. In der Retrospektive bleibt aber jeweils nur ein Punkt. Austria ist 10. Rapid 8. Wieder 0-0. Aber in Wahrheit kann man sagen, sportlich ein relativ fades Derby. Im Gesamten ein toller Spielfilm und eine super, super Stimmung. Und doch ein spannendes Spiel zu betrachten, wie beide Vereine mit den Situationen umgehen.
Barisic hat dann am Ende gemeint, er hat keinen Spieler gesehen mit der nötigen Gier, ein Tor zu erzielen. Und es war sogar Helge Beier war auch, der ja immer wieder dann auch, also der war sehr, sehr kritisch und hat gesagt, unglaublich schlecht. Und Katzer war noch relativ differenziert, muss ich sagen, beim Interview danach. Der hat nur so gemeint, ja, grundsätzlich ist der Weg trotzdem, also man sieht eine Entwicklung, aber natürlich war das zu wenig, der war noch relativ differenziert, aber es ist aus Rapid-Fansicht schon sehr, sehr, sehr schwer zu verkraften, weil gerade wenn du so lange auf diesen Derby-Sieg wartest, dann bist du 2 Mann mehr, fast eine ganze Halbzeit und dann siehst du wieder in einer Saison, wo du eigentlich bisher gedacht hast, du bist wesentlich weiter, siehst du, du bist anscheinend doch noch nicht so viel weiter.
Also wenn du 2 Mann mehr bist, und das nicht 5 Minuten, wo die rote Karte zum Schluss kommt, sondern wirklich über eine halbe Stunde und das nicht zustande bringst, bis zur 85. Minute eine Großchance, die herauszuspielen, dann muss man schon sagen, ist es kläglich. Weil Rapid in der 75. Minute beim Eckball gegen sie mit elf Personen den eigenen 16er verteidigt. Da muss ich sagen, das ist zu ängstlich.
Ja, das ist die Angst wieder.
Ich habe den Schützen, der schießt, bloß ich habe zwei Spieler, die mit Rot vom Platz sind. Und es waren sogar, ich glaube, ein oder zwei Spieler der Austria auf der Mittelauflage, sagen wir einer. Dann nimmst du vier Spieler weg, das heißt, das können nur maximal sechs Austrianer in diesem 16er stehen. Und ich verteidige mit 11 Spielern. Also das Vertrauen sollte ich dann schon haben, dass ich diese 1-1-Duelle gewinne. Dann stelle ich von mir aus zwei mehr rein. Aber ich bin gespannt, was die Austria macht, wenn zwei Spieler von Rapid auf der Mittelauflage stehen und auf den Umschalter warten. Und das ist mir dann schon zu ängstlich. Also dieses Vertrauen muss ich dann schon haben, dass ich sage, das verteidige ich mit ein, zwei Mann weniger, wenn der Gegner zwei rote Karten hat. Also für mich nicht nachvollziehbar. Und vielleicht ist es dann so, dass die Austria mit Dicken cleverer war und mit Dicken vielleicht sogar reifer. Vom Feuer her auch in der ersten Halbzeit, 11 gegen 11, war mehr auf Seiten der Austria da. Und da muss man unterm Strich sagen, ist es natürlich schwer verdient, dass die Austria einen Punkt mitnimmt, wenn es Rapid nicht schafft, 30 Minuten lang oder in 35 Minuten eine einzige Torschuss herauszuspielen.
Ja, absolut.
Aber mit zweimal mehr als
Wolfgang. Das spricht schon dafür, dass auch bei Rapid einfach ganz viel an Selbstbewusstsein und Selbstverständnis fehlt. Es sind halt zwei Saisonsiege in 9 Runden, auch wenn nur zweimal verloren wurde, aber 5 Unentschieden. Also es ist einfach noch zu wenig, was an Rapid kommt. Und du hast ja schon gesagt, also Rapid ist jetzt 8er, die Austria 10er, das nach 9 Runden natürlich alles andere als rosig. Und trotzdem sage ich, ein echter Wiener geht nicht runter und glaube trotzdem, dass beide die Meistergruppe schaffen werden.
Ich bin gespannt. Also ich bin auch immer nicht ganz überzeugt. Die letzten Wochen gehen beide in Richtungen. Also gefallen mir gar nicht, muss ich sagen. Und die haben keine Doppelbelastung. Die haben.
Ja, die haben sie erfolgreich nicht geschafft.
So ist es. Die haben jetzt Schlüsselspieler fehlen. Das stimmt, aber es kommt dann viel zu wenig raus und. Bei Rapid, der beste Spieler aktuell ist Leopold Querfeld, der auch in der 47. Minute eine gute Kopfballmöglichkeit hatte. Also der ist sowohl offensiv wie auch defensiv eigentlich die größten Akzente setzt. Und bei der Austria ist nach vorne schon in Ordnung. Hinten in so einer Partie hat es dann funktioniert, weil man alles reinschmeißt. Aber sobald man da 2% runtergeht, wird es halt irgendwann nicht mehr so leicht. Und ja, ich finde eine spannende Partie, viel Aufschluss gegeben. Ich bin gespannt, wie es bei den Vereinen weitergeht. Bei beiden, weil die Tabelle, wenn ich es da jetzt herhole, die Austria ist mit 6 Punkten 10. und Rapid mit 11 Punkten 8. Und das kann, ich rede gar nicht von Anspruch, aber das kann auch nicht die Erwartungshaltung in der aktuellen Situation sein.
Ja. Wir sind uns wieder mal uneinig, aber das war ja heute schon am Anfang der Sendung so. Ja,
aber glaubst du nicht? Jetzt nehme ich Vereine her, die vor einem sind. Okay, wir sind, glaube ich, Salzburg, Sturm und LASK sind vor diese Vereine zu stellen. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, oder?
Also ja, natürlich.
So, und da steht noch immer Klagenfurt, Hartberg, WRC und Altach vor ihnen. Plus Blaues Linz vor der Austria. Also Klagenfurt...
Blaues Linz sogar, ja. 3 Punkte mehr, gell? Das ist großartig.
Ja, die machen es aktuell auch gut. Muss man auch ein bisschen an Kritik zurückrudern und sagen, die haben sich gefunden und machen das Maximalste aus den Möglichkeiten aktuell. Finde ich toll. Austria Klagenfurt, die wirken extrem stabil und solide. Ich finde, die sind wesentlich mehr gefestigt als Rapid und Austria. Hartberg ist gerade offensiv.
Darf ich da nur kurz einhaken? Ich habe nicht mehr ein Quiz dazu.
Ach so, ja, sicher. Dann, warte mal, machen wir das.
Es gab ja ein 0:0
Quiz.
Es gab ja ein 0:0 zwischen Blau-Weiß Linz und Austria Klagenfurt am Wochenende. Und da trafen aufeinander Nicolas Wimmer und Gerald Scheib-Lehner. Und was hat Nicolas Wimmer Gerald Scheib-Lehner denn zu verdanken, lieber Fabio? A. Scheib-Lehner funktionierte Wimmer vom Spielmacher zum Innenverteidiger um. Scheib-Lehner verhalf Wimmer zum Zweitligadebüt oder Scheib-Lehner verhalf Wimmer zum Bundesligadebüt. Achtung, es könnten sogar mehrere Dinge stimmen.
Ja, Bundesligadebüt nicht. Das hat er in Klagenfurt gegeben.
Und der Peter Lackholt mit 22.
Genau, da ist er gekommen vom Blau-Weiß Linz. Davor war er in... Oder der von Steyr ist er gekommen. Steyr war Scheib-Lehner, glaube ich, davor. Ja, wahrscheinlich hat er umfunktioniert. Und A und B, beides.
Richtig. Fabio, großartig. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Tatsächlich bei Donau Linz, der einst, haben sie schon zusammengearbeitet und da wurde er vom Spielmacher zum Innenverteidiger und Zweitliga-Debüt tatsächlich mit 23 als Innenverteidiger von Vorwärtssteier bei einem 1:1 gegen Ried. Also besondere Beziehung zwischen den beiden und es wurde dann eben ein 0:0.
Genau, so wie viele andere.
Aber du wolltest über Hartberg auch noch reden?
Nein, auch nur, so kurz unterbrochen. Dass die offensiv halt sehr gut aufgestellt sind, sich defensiv auch fangen. Haben jetzt, glaube ich, vier Spiele von diesen 9:0 gespielt. Also am Anfang haben sie doch mehr Tore bekommen, die haben sich da auch gefunden. Finde ich stabiler. Der WRC, der doch auch, dem fehlt noch ein bisschen die Konstanz, aber der sehr, sehr gute Ansätze hat mit einer jungen Mannschaft, die sich findet, vor allem nach vorne hin. Bin gespannt, wie lange Bamba noch in Österreich ist, oder zumindest beim WRC, der das sensationell gut macht. Und die sehe ich dann verdient aktuell vor Rapid und der Austria. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Und deswegen glaube ich, dass es schwierig wird, weil es gibt ja nur 6 Plätze und Alter ist derzeit auch nicht so schlecht drauf und sie müssen einfach punkten anfangen. Also bei Rapid sehe ich noch eher die Möglichkeit, da reinzurutschen, oder ich glaube es auch. Aber bei der Austria sehe ich derzeit, das ist alles zu schleppend.
Rapid ist noch ist sehr knapp dran, muss man sagen.
Es ist noch so jung, wo wir gerade in der Saison sind. Nur
es ist sehr jung in der Saison, aber ich möchte schon langsam dann rüber wechseln in den Westen Österreichs. Also wir werden jetzt nicht über Austria Lustenau nur das abgeschlagene Schlusslicht reden, das werden wir ein anderes Mal nachholen. Die haben 0:4 gegen Salzburg verloren. Das ist vielleicht jetzt nicht das repräsentativste Spiel gegen den Liga-Krösus, um da dann was zu beurteilen und zu analysieren. Aber ich möchte über die WSG Tirol sprechen. Die WSG Tirol hat in Graz 0:1 verloren, hat aber tatsächlich eine wirklich sehr, sehr solide und gute Leistung eigentlich im Großen und Ganzen abgeliefert. Sieberberger hat selber gemeint, so 25 Minuten lang stürmen sie mit Energie und viel Tempo schwierig, aber dann haben sie es ganz gut im Griff gehabt und so war es dann auch. Es war dann leider, wie so oft in den letzten Wochen, ein Spieler in einer Einzelsituation, der ausgelassen hat, diesmal blöderweise der Torhüter, der sonst sehr, sehr gut gehalten hat in seinem 8. Bundesligaspiel, glaube ich, jetzt dort auch erst, Adam Steskal.
Neunten, oder? Hat er jedes Spiel gemacht.
Genau. Ja, und leider diesen, also schönes Tor natürlich, Volley, wenn der dann reingeht ins Eck, aber könnte man natürlich halten. Tor von Wüttrich.
Tormannfehler.
Tor von Wüttrich, der dann gejubelt hat mit Ball im Bauch, weil er Papa wird, also ohne
so.
Wohl. Genau.
Ich dachte, er schmuggelt Bierfässer jetzt.
Ja, richtig, genau. Und aber das ist ja ganz, es war vor, es in der Woche davor, sie sind in der Krise, ja. Mhm. Und da habe ich dann ein Zitat gefunden in der Tiroler Tageszeitung, wo Stefan Köck, der Manager von der WSG, meinte, es gibt für den Trainer weder ein Ultimatum noch ein Treuebekenntnis. Fakt ist, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Dann habe ich gedacht, ja, hallo. Dann hat aber der Silvi selber gemeint, der Druck kommt von außen. Intern habe ich Rückendeckung und verwies auf ein Gespräch mit Präsidentin Diana Langes, die ihr versicherte, dass keine Personalrasaden angedacht sind. Und in der Kronenzeitung meinte Stefan Köck auch, bei uns ist der Geduldsfaden länger als anderswo. Also es dürfte wirklich tatsächlich von außen reingebracht sein. Aber wir wissen, dass Sieberberger, du hast das vor kurzem angesprochen, Sieberberger gemeint hat, vielleicht ist er nächstes Jahr nicht mehr bei der WSG.
Interessant wäre halt zu wissen, wenn man es da Audiodatei gäbe zu diesem Interview mit Köck, ob er gesagt hat im Zuge des Interviews irgendwann einmal, ja, natürlich ist es auch eine Leistungsgesellschaft und wir müssen Punkte machen, oder ob er das explizit gesagt hat, er sagt, Leistungsgesellschaft und wir brauchen Punkte. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied, weil bei dem einen stellt er den Trainer den Pranger und beim anderen führt er einfach länger aus.
Genau, aber das ist der Journalismus, dass wir manchmal nicht wissen, wie man das einordnen kann, weil es halt einfach nur unter Anführungszeichen geschrieben ist und entsprechend kannst du das dann halt deuten und werten und entsprechend kannst du das dann auch hinschreiben. Aber grundsätzlich sowieso sie sind ja auch ausgeschieden im Cup, muss man sagen. Wir haben sie in der Vorschau schon angesprochen. Als einziger Bundesligist nicht drüber gekommen, sind sie gescheitert an DSV Leoben. Übrigens, ich habe dann auch in der Recherche festgestellt, dass auch der letzte verbliebene Tiroler Regionalligist, nämlich Imst, aus dem ÖFB Cup ausgeschieden ist. Und das ist sowieso ein bisschen schwierig im Tirol im Allgemeinen. Ich mache es jetzt kurz auf. Da habe ich ein Zitat gefunden vom Tiroler Fußballpräsident Josef Geisler, der sagt, ich vermisse für unsere Akademieabgänger schmerzlich einen Zweitligisten. Die WSG ist natürlich der Vorzeigeverein in Tirol, keine Frage. Die halten es sich da famos seit einigen Jahren jetzt schon in der Bundesliga, mittlerweile auch mit einem tollen Konzept. Ich finde auch, dass es die interessanteste WSG-Mannschaft ist, seit sie in der Bundesliga sind. Also da sind wirklich viele tolle Spieler, die Fußball spielen können. Also vorne, in der Zentrale und hinten. Also ich bin eigentlich...
Die Erwartungshaltung ist halt so groß wie noch nie.
Genau, die Erwartungshaltung ist relativ groß. Es war letztes Jahr schon eine Enttäuschung, dass man nicht die Meistergruppe geschafft hat, obwohl man schon ausgeschaut hat, als ob man sehr, sehr nah dran ist. Aber dann ist halt das passiert, dass Klagenfurt in Graz gewonnen hat und alles ist durchgewürfelt worden. Und man darf auch nicht vergessen, wie aber das dort ausschaut in Wattens, weil das Budget im Armenhaus der Liga, wie man so schön sagt, ist halt in etwa so hoch wie die Ablösesummen von den beiden, weil sie gegen sie gespielt haben, Sturmstürmern Vodacik und Chatter zusammen, nämlich ungefähr 5 Millionen Euro. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr schwieriges Umfeld. Man weiß, das Stadion gibt es nicht, die Heimstätte, weil das noch nicht adaptiert ist. Entsprechend, man muss am Tivoli spielen, wo keiner richtig glücklich ist. Und ist alles nicht so einfach. Aber dafür eben am Platz, finde ich, wenn du dir das anschaust, also Erteltaler hat mir sehr gut gefallen, der Ferner ist noch nicht in Form, aber der hat viel Potenzial. Dann kommen von der Bank noch Menschen wie Kronberger dazu, der ja auch schon gut performt hat. Ganz vorne gibt es wieder Preletz, der ausgeliehen ist. Buxa kommt noch von der Bank. Felix Bacher gefällt mir sehr gut. Eigentlich so ein bisschen in der Behonek-Rolle als Anführer von hinten. Guganik spielt bei der WSG auch wieder, im Gegensatz zum...
Darf man nicht vergessen, dass Guganik beim WRC das letzte Jahr dritte Liga gespielt hat und nicht Bundesliga. Jetzt kommt er zurück und soll dort eine Führungsrolle einnehmen. Bacher macht das, ja. Nur das braucht auch eine gewisse Zeit und der wird halt nicht von heute auf morgen auf ein gewisses Level kommen, wo andere Leute mitreißen. Der muss selber mal schauen, dass er wieder auf sein Level kommt und auch vorne hin, man hat sich immer erwartet, auch bei Buxa, ja, das ist wieder der Nächste, weil man hat Fredriksen, man hat Preletz, man hat
Frioni
und alle funktionieren und dann da kommt der Buxa wieder aus Italien, noch nie in meinem Leben gehört, aber der wird auch funktionieren. Man hat auch Gutes über ihn gehört, aber scheinbar braucht es auch noch und ja, das ist dann alles nicht so rund. Die Erwartungshaltung ist sicher so groß bei der WSG Tirol wie noch nie zuvor und wäre das ihr Aufstiegsjahr, würde ich das sagen, naja, zu erwarten. Und jetzt ist halt so, dass sie die letzten Jahre relativ früh nichts mit dem Abstieg zu tun hatten. Und jetzt sind sie halt da, wo sie auch vielleicht zu erwarten sind, wenn man das Budget anschaut, wenn man die Möglichkeiten sich anschaut, wenn man sich dann vielleicht auch den Kader im Detail anschaut, wie der die letzten Jahre aufgebaut war. Auch wir haben uns da vielleicht einfach aufgrund der vergangenen Ergebnisse in den letzten Jahren ein bisschen blenden lassen.
Wusstest du übrigens, dass die WSG eine dritte Mannschaft hat, die in der Bezirksliga, also in der siebthöchsten Spielklasse in Tirol zugegen ist? Mhm. Die WSG 3. Das erinnert mich so ein bisschen an das Kapfenberger Modell, die ja auch drei Kampfmannschaften haben, wo die dritte dann mit sehr jungen Spielern sehr, sehr früh in den Klassenfußball einsteigt. Ich hätte aber auch zwei Quiz vorbereitet.
Ja, sehr gerne. So machen wir das.
Hashtag DBLDW.
Quizzes.
Wann hat die WSG das letzte Mal gegen Sturm Graz gewonnen? A. Noch nie. B. 1970.
Boah. Noch nie. Oder B. 1970. Ich sag noch nie.
Es war tatsächlich im Jahr 1970, als damals die WSG Wattens, also noch nicht WSG Tirol, sondern WSG Wattens, im Alpenstadion von Wattens vor 6000 Zuschauern am 25. April mit Friedel Konzilia im Tor und Roland Hattenberger als Torschütze zum 1 zu 0 tatsächlich insgesamt 3-1 gewonnen hat. Ich möchte nur kurz erwähnen, Roland Hattenberger, wir kennen ihn, das ist ein ehemaliger, wirklich vielfacher ÖFB-Teamspieler, über 50 Länderspieler, deutscher Legionär und Vater von, richtig, Matthias Hattenberger, der durchaus eine respektable Karriere hatte mit Stationen bei Wacker Innsbruck oder Austria Wien. Jedenfalls ist aber seit Aufstieg 2019 noch nicht gegen Sturm gewonnen worden. Da hat man bisher nur zwei Unentschieden erreicht. Deswegen hat es auch im Vorfeld geheißen, Sturm spielt gegen den Lieblingsgegner. Und Silberberger meinte auch, man wollte diesen weißen Fleck eigentlich, also da wollte man eigentlich endlich einmal gewinnen.
Aber Silberberger war damals schon Trainer übrigens. Oder? Silberberger war damals schon Trainer.
1970 war er bereits Trainer, das ist völlig richtig. Ja. Und Stefan Kirk war damals auch schon Sportdirektor und Diana Langes war auch schon Präsidentin.
Ja, sehr schön. Ja,
es geht sich alles aus.
Ja, es war eine 50-50-Frage.
Die setzen da auf Kontinuität in Wattens.
Ja, was ist die zweite Frage?
Bitte. Warum spreche ich, würde ich heute gerne über Fabian Koch sprechen? A. Er spielte für Sturm und die WSG Tirol. B. Er war Tirols erster Champions League-Teilnehmer mit der Wiener Austria. C. Er hat am Wochenende für Natas 2 Tore geschossen. Achtung, es könnten mehrere Antworten richtig sein.
A. Stimmt sicher.
Ja.
C. Stimmt sicher.
Ja.
B. War er der erste Tiroler, der Champions, glaube ich nicht. Der Champions League?
Ja, mit der Austria Wien.
Der erste, der mit der Austria Wien als Tiroler Champions League gespielt hat? Oder der erste
Tiroler, der überhaupt
nicht? Nein, natürlich. Es gibt ja andere, die gespielt haben vorher. Nein, das stimmt nicht. A und C.
Okay. Ich war eh so gut, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Ich habe in einem Krone-Artikel gelesen, dass er erster Champions League-Teilnehmer aus Tirol war. Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber es war in diesem Artikel, wo es um den Tiroler Fußball ging, dass es so schwierig war im Tiroler Fußball und wie auch immer. Es ist gestanden, er ist der erste Champions League-Teilnehmer. Ja, gut.
Hat Sturm kein Tiroler gehabt damals?
Roland Kirchler ist nicht zu Sturm gewechselt.
Ja, und Rapid damals? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht stimmt's, ja.
Ja, bitte, an alle Historiker-Nerds da draußen, wenn jetzt irgendwie, also wir fordern euch heraus. Aber ich glaube, Champions League stimmt. Es könnte sein, dass die Meister-Cup irgendwas und so, das könnte natürlich schon sein. Aber es dürfte so gewesen sein, weil die Tiroler werden das wohl wissen, die Tiroler Krone.
Ja, 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 klar.
Außer sie haben mal einen Fehler. Also ich werde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, weil ich habe es nicht gerecheckt, wie es man eigentlich es machen sollte, journalistisch.
Hat nicht irgendwie...
Hat nur abgeschrieben.
Ein Legionär geben, der vielleicht? Ja, ich keine Ahnung.
Die großen Tiroler Fußballer? Wie die Hattenbergers?
Ja, keine Ahnung.
Fabian Koch hat tatsächlich für beide gespielt und hat tatsächlich, also für Sturm und WSG, und hat tatsächlich das 1-0 und das 2-0 erzielt beim Auswärtsspiel seiner Natterer gegen den SC Münster in der Tiroler Liga. Das ist die vierthöchste Spielklasse. 5-1 ist es ausgegangen für Natters. Und was macht Fabian Koch sonst so heute? Er ist Spielerberater. Der war nämlich Akademieleiter bei der Austria Wien. Genau.
Okay. Ja. Ich habe eine Idee, da gehe ich gerade auf die Spur, ob das vielleicht stimmen könnte, aber ich glaube, der hat nie Champions League gespielt.
Wen suchst du jetzt? Richard Kitzbichler?
Nein. Ja, ob Marco Friedl, vielleicht in jungen Jahren. Marco das ist vielleicht Friedl. Davor. Ja, weißt du das? Vielleicht war der im Bayern-Kader dabei einmal.
Okay.
Ich würde das einfach so wundern.
David Schneck hat nur Champions League Quali gespielt.
UEFA Champions League, so, jetzt schauen wir gleich.
Ah, jetzt hat er mich erwischt.
Ah, 2017, ich bin ja so weit weg. Ja. Ja, wird schon stimmen. Das ist für mich eine tolle Erkenntnis.
Die Johan Miku und Mesut Özil und Diego-Zeit hat Marco Friedl bei nicht mehr.
Nein, aber bei den Bayern hat er natürlich.
Also bei den Bayern?
Ja, da war er 2017, habe ich gerade gesehen, dabei. Aber ja. Ist so. So. Die WSG Tirol ist ein bisschen in Krisenstimmung. Defensiv haben sie Riesenthemen. 19 Tore. Sie haben aber nicht so, sie haben jetzt auf Raute umgestellt heuer, komplett. Sie spielen ja 4-Raute-2. Ich weiß nicht, ob sie am Sonntag auch so gespielt haben.
Jetzt fragst du mich, wie eine Mannschaft das System spielt. Warte mal. Ja, doch, natürlich. Ja, sicher. Es waren vorne immer vor allem die Arabisoners angeschaut. Ja. Toller, bulliger Stürmer, muss man sagen. Prelitz, sehr ähnlicher Typ.
Und dann merkt man schon, das ist eben der Punkt, wenn ich sage ich immer, dass David Golet nur schlagen wird, wenn er David ist und nicht, wenn er probiert, Golet mit Golet seine Waffen zu schlagen, weil Sturm, Salzburg, die haben einfach bessere Spieler.
Aber sie haben in diesem Fall haben sie diese Zweikampf-Orgie ganz gut annehmen können. Jetzt ist natürlich gesagt,
aber annehmen und gewinnen ist ein Unterschied. Sturm spielt vielleicht nicht so schön, ist vielleicht nicht in so einem, man darf trotzdem sagen, haben noch kein Spiel verloren, aber es wirkt alles vielleicht nicht so souverän und dominant wie vergangenes Jahr. Aber die gewinnen diese Spiele halt. Und das ist dann schon dann wieder ein Unterschied an Qualität. Und deswegen glaube ich, wird es schwer. Und ich finde halt gegen andere Mannschaften, Vereine, die halt dann eher nur Bälle schlagen und die nicht unbedingt aufbauen wollen, gegen die ist halt die Raute dann schnell überspielt. Aber ja, habe mich generell gewundert, dass sie das probiert haben, so umzustellen, ziehen sie durch und ja. Haben sich ja schon 2-3 Mal neu erfunden in der Bundesliga.
Ja, ich bin da noch zuversichtlich. Ich bin heute optimistisch. Ich bin halt total optimistisch.
Passt.
Ich schicke die Wiener in die Meistergruppe und die WSG.
Du fährst ja auch mit WSG Tirol.
Vielleicht hat dein Freund gestern zu mir auch geschrieben, was für eine Wimpel hast du heute bitte im Auto? Und ich habe dann nicht darauf antworten können, weil ich hatte natürlich trotzdem weiterhin die WSG-Wimpel.
Sehr schön, dass du das weiterhin machst.
Ja, sicher. Also die hänge ich nicht ab, nur weil Sturm gegen die WSG spielt. Ich meine, einmal WSG-Wimpler, immer WSG-Wimpler. So, aber wir müssen ein bisschen anzahlen. Nächster Punkt.
Mann.
Und jährlich grüßt das Grazer Herbstderby. Das passt jetzt nämlich. ganz gut dazu. Die WSG ist ausgeschieden aus dem Cup, Sturm ist noch dabei. Und dein GAK, darf man dein GAK sagen? Der GAK ist auch dabei.
Ich bin großer
GAK-Fan. Dein SC Bauer Bikes war jetzt leider nicht mehr.
Leider.
Jedenfalls kommt zur Neuauflage. Es ist ja absurd eigentlich, oder? Also wieder Achtelfinale, wieder gleiche Paarung GAK 1902 gegen SK Puntigamer Sturm Graz. In meinem Freundeskreis alles andere als Vorfreude, alles so, na geh bitte, warum schon wieder? Also letztes Jahr war es schon so, boah cool, Davi und die anderen so, na mag ich nicht. Und heuer aber überhaupt niemand Lust drauf, also gar kein Interesse, vielleicht auch Resttraumatisierung vom letzten Jahr, wo das so eine schwierige Partie war und in einer Zeit, in der man das Spiel überhaupt nicht brauchte, weil Susi die ganze Zeit nur Highlight um Highlight war mit einer sehr intensiven Europa League Gruppenphase, ist heuer wieder so. Und wir haben schon im Vorgespräch darüber geredet, dass es durchaus so ist, dass es das heuer für den GAK mehr drin ist, weil die sind natürlich eine wesentlich bessere Truppe jetzt, klarer verdienter Tabellenführer in der zweiten Liga und auch jetzt erst unlängst St. Pölten mit sehr viel Effizienz besiegt. Wie siehst du das? Gehst du diesmal ins Stadion vor allem, Fabio Schaub? Ich habe immer gedacht, dass du so ins Stadion gehst. Du bist ja wirklich nicht ins Stadion letztes Jahr gegangen.
Ja, letztes Jahr bin ich ins Stadion gegangen, weil meiner Meinung nach zu viel um die Themen rundherum gesprochen worden ist, auch der Sicherheitsaspekt nicht ganz geklärt war. Und man auch sagen muss, ich nicht ganz nicht auf dieses Spiel hingefiebert habe die letzten Jahre, sondern jeder hat das sein Ding gemacht und ich finde, das passt, man soll sich auf sich selbst fokussieren und da ist halt sehr viel auf den anderen fokussiert worden. Und ich wollte mir das in Ruhe ohne große Show und Hektik anschauen, habe es auch gemacht. Werde vermutlich zu dem Spiel schon gehen, weil ich einfach glaube, dass erstens einmal viel Luft schon draußen ist, durch das, was letztes Jahr die Begegnung gab. Und ja, natürlich auch, weil im Gesamten das Thema ein bisschen flacher, einfach generell flacher genommen wird, ja, von allen Seiten her. Und ich glaube, für Sturm ist es kein gutes Los, weil du hast richtig
gesagt. Die Anreise ist recht kurz, aber.
Stimmt, du hast richtig gesagt. Man hat einfach so viele wichtige Spiele, weil man ist in der Meisterschaft, ist irgendwo der Anspruch, dass man wirklich, das war letztes Jahr nicht so der Anspruch, dass man Salzburg ärgern muss. Man muss Salzburg heuer ärgern, das ist der logische nächste Schritt. Man muss international zumindest bis zum Schluss wieder dabei sein. Wenn man mit 8 Punkten ausscheidet, dann ist es halt so. Aber das ist schon die Erwartung, die man hat. Und zu Recht. Und Sturm ist aber vielleicht aktuell effizient, trifft es eh gut bei beiden Grazer Mannschaften. Aber ist nicht so dominant, gerade in der Offensive wie vergangenes Jahr. Aber verwechseln wir da nichts. Sturm ist sowas von klarer Favorit. Hat einfach sowas von einer erfolgreichen Mannschaft sich über die letzten Jahre aufgebaut, die dann natürlich in, weiß nicht, 19 von 20 Spielen diese gewinnen werden.
Jetzt haben sie innerhalb von 2 Jahren 2 Spiele. Also die Wahrscheinlichkeit wird geringer.
So ist es. Und der einzige Unterschied, den ich im Großen und Ganzen sehe, ist, dass der GAK diesmal halt vorne einen Spieler drin hat, der aus einer Chance ein Tor machen kann.
Daniel Mariana.
Den sie vielleicht in der Vergangenheit so nicht hatten. Da war es eher vielleicht der Lindl über einen Freistoß, wo man sich Hoffnung machen kann. Aber
und Lichtenberger hat ja diese Lindl-Rolle, wenn man so mag, gut eingenommen.
Ja, genau. Kann man nicht 1:1, ja. Genau, mehr Dynamik. Mehr Ding. Und deswegen glaube ich, dass Sturm klarer Favorit ist. Und natürlich hoffe ich, dass der GAK drüber kommt. Aber das ist halt natürlich eine sehr geringe Chance. Und das wäre super, wenn es ist. Was mich halt freut, der GAK hat mit dem Spiel natürlich einen finanziellen Push. Das ist klar. Und ja, die können halt getrost, wenn es Not wäre, im Winter, geht jetzt einmal davon aus, nachlegen. Die können jetzt am Transfermarkt auf alle Fälle aktiv sein, wenn sie das wollen, weil man sagen kann, okay, man hat einfach ein Spiel, das richtig viel Geld bringt und demnach ist es natürlich für den Verein super und für Sturm halt, ich glaube, Plastik trifft es ziemlich gut.
Ja, also das heißt, Sturm wird eigentlich dann dem GAK viel leichter zu verhelfen, aufzusteigen. Ich glaube, das ist im Sturm, also mir geht es persönlich so, es wird jetzt
wieder Markus Suttner, der hat ja gelost.
Ah ja, stimmt, ja. Es wird jetzt bei mir auch, also ich realisiere wieder mehr, dass es langsam wirklich so weit ist, was ich mir immer wünsche, aber wo man natürlich aus reiner Fansicht ein bisschen auch Bedenken hat, dass der Konkurrent näher kommt. Das ist natürlich das, was man, also so sehr es schön ist für den GAK und so, also diese Seite der Stadt freut sich natürlich sehr, sehr. Und die andere Seite denkt sich, oh, es ist jetzt dann schon langsam bald soweit, weil jetzt ist im Cup wieder und jetzt sind sie da auch Tabellenführer und jetzt könnte es dann soweit sein, dass diese Spiele tatsächlich wieder Usus werden. Und so wie das Wiener Derby etwas Normales ist und man weiß, okay, zumindest zweimal im Jahr, hoffentlich viermal im Jahr, hat man diese nervenaufreibenden Diskussionen mit Arbeitskollegen und Freunden und Verwandten und wie auch immer, dann das kommt jetzt wieder näher. Und genau das steht ein bisschen für mich stellvertretend mit diesem Spiel, das jetzt innerhalb von einem Jahr jetzt eben zweimal da ist.
Und der Zeitpunkt für Sturm ist halt richtig eklig, weil wäre es in der zweiten Cup-Runde, sagt man auch noch okay. Wäre es im Viertel- oder Halbfinale, dann ist das schon im Jahr 2024. Es ist halt jetzt mittendrin in diesen ganzen gedackten Spielen, wo man und du wirst, glaube ich, gegen den GRK mit deiner besten Elf auflaufen oder mit der besten Elf, wo du glaubst, dass du Chancen hast zu gewinnen und nicht viel durchrotieren, weil da geht es halt auch um Prestige und um andere Themen. Das kannst du dir fast nicht erlauben, diese Partie.
Ja, GRK auszuscheiden im ÖFB-Cup, ja, richtig bitter.
Ja, das als aktueller Cup-Gewinner. Deswegen, glaube ich, ist es schon ziemlich unangenehm. Für den GRK war so, Thomas Seidel hat uns darauf aufmerksam gemacht. Die haben ja, glaube ich, letztes Jahr nach der Auslosung dann kein Spiel mehr gewonnen in der Liga. Bin gespannt, wie die damit umgehen.
Vielleicht wollen die das Spiel auch nicht.
Ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Sonst keine so großen Begegnungen.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leoben den WAC raushauen könnte am Monte Schlacco. Ich kann mir vorstellen, dass Leoben nochmal einen Tag erwischt gegen die Wölfe.
Ja, Leoben WAC, dann haben wir St. Pölten, Austria Lustenau.
Auch nicht unspannend, St. Pölten, wenn die in Fahrt sind und
Austria Lustenau. Ja, und Lustenau nicht so gut, so ja. Ist es. Von wieder in St. Pölten auch. Am Stetten Rapid, man kann sagen, Rapid vermeintlich das einfachste Los gezogen.
Volksfeststimmung wird da sein in Amstetten, ja, das wird sicher ganz
nicht doll. Nicht allzu lange Anreise und doch erst ein Punkt in der zweiten Liga. Alltag Blau-Weiß-Linz, spannendes Duell, Bundesliga-Duell. Hartberg-Salzburg, ebenso ein Bundesliga-Duell. Und die Austria trifft auf die Austria, ja, Austria-Wien gegen Austria-Klagenfurt.
Also Kapfenberg-Lask hast du schon, oder?
Ah, nein, sorry, stimmt.
Ja, Kapfenberg-Lask ist
und die Falken
auch noch
begrüßen die Linzer.
Die Athletiker.
Im Franz-Fekete-Stadion.
Na, aber die Pinken, wie auch immer man möchte.
wird auf alle Fälle spannend. Man hatte letzte Runde jetzt das Salzburger Derby, jetzt das Grazer Derby. Dann wäre es nur aufgelegt, dass wir noch ein Wiener Derby und ein Linzer Derby haben.
Das ist ja großartig.
Also, ja, ich sage mal, Blau-Weiß-Linz und LASK haben beide realistische Chancen aufzusteigen. Das wär schon möglich und auch die Austria und Rapid natürlich. Also ich bin gespannt, wie viele Derbys dieser Cup wirklich bringt. Und das ist ja der Zauber am Cup, oder?
Ja, nein, es ist für den Cup ja auch wirklich eine tolle Geschichte natürlich, dass solche tollen Duelle dann ausgelost werden, wie eben das Salzburger Derby zuletzt und jetzt das Grazer Derby.
Genau.
Achtelfinalspiele finden statt übrigens zwischen 31. Oktober und 2. November 2023. Nur für alle, die das wissen, also alle Heiligen, aller Seelen gerne im Stadion verbringen. Und
es ist heuer schon.
Das klingt wieder eine Werbung. Und das Viertelfinale ist dann 9., 10., 11. Februar, Halbfinale 2., 3., 4. April und das Finale, wie gehabt, am 1. Mai 2024 im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.
So ist das. Was noch? Und wir könnten ja auch ein Kärntner Derby auch noch haben. Das könnte das Finale sein. WAC Austria Klagenfurt.
Ah ja, das wäre ja, ich meine, da ist
Finale daheim.
Ja, genau. So, lass uns Geld verdienen, lieber Fabio.
Ja, okay, ja, passt. Ich wollte noch was ergänzen.
Ja, warte noch schnell.
Ich finde, das ist der Zauber vom Cup, aber auf der anderen Seite, finde ich, ist heuer extrem wenig Zauber in dem Cup, weil fast nur die Favoriten sich durchgesetzt haben. Also ganz wenig, ja, Underdogs. Am Stetten vielleicht der kleine Underdog und Leoben, die natürlich den einzigen Bundesligisten,
ja, bis jetzt eliminiert haben. Ja, ich sag da, Leoben WRC, das wird heiß. Ich glaube, ja, das wird ein cooler Kick.
Ich vertraue dir. Das heißt, du gehst Leoben WRC.
Monte Schlacco, ich sitze am Hochofen und werde es filmen für euch.
Ich sitze am Hochofen. Ja. Machen wir Werbung.
Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
So, wieder mal unser wunderschöner Pater Admiral hat euch was mitgebracht.
Ich finde wirklich, dass Admiral schön ist. Also wenn du anschaust, das Logo von Admiral, vor allem das Admiral-Bundesliga-Logo, ist wirklich schön.
Ja.
Schöne Farbkombination. Das ist ja auch
fast so schön wie die Eingabemaske.
Ja, genau, was die wenigsten wissen, das ist ja eine Hommage quasi, eine Replik auf die Vienna als ältester Fußballclub Österreichs.
Und an Lafnitz, den aufstrebendsten Fußballclub Österreichs.
An Lafnitz und an Martin Dellmach ist sicher beteiligt. Also solche Gerüchte dürfen wir nicht streuen.
Nein, bitte.
Nein, das machen.
Na, Admiral Bundesliga Sixpack, es gibt wieder die Möglichkeit, 1 Million Euro zu gewinnen. Und das geht relativ einfach. Man geht auf admiral-bundesliga.at/sixpack und gibt dort einfach seine 6 Tipps ab für die kommende Bundesliga-Runde. Und wenn alle stimmen, gibt es den Jackpot 1 Million Euro.
Und macht es bitte besser als Fabio Schaub und Peter K. Wagner. Wir waren diesmal tatsächlich von der Tendenz her sehr gut. Also wir hatten
also kann
diesmal,
man sich nichts kaufen.
Nein, es muss wirklich sagen, wir haben 4 Tendenzen richtig gehabt. Das ist nicht so schlecht. Also wir haben Davi war mal halt
schlecht.
Naja, aber 4 Tendenzen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Systemwette bei Admiral machst, 4 aus 6, ja. Und wo es nur darum geht,
oder?
Das kannst du ja machen. Kannst du machen 4 aus 6 und du brauchst nur die Tendenzen richtig, also 1-2x, dann hätten wir wahrscheinlich schon relativ viel Geld gewonnen.
Ich tippe
also das ist nicht zu unterschätzen. Aber Fabio Schaub tippt nicht, deswegen muss ich heute
tippen. So ist es, du machst es. Nein, ich tippe da schon mit, aber
nein,
es
ich
gibt
mach
auch
das
bei
2, 3, 4 oder 5
getroffenen Ergebnissen gibt es ja auch Preise und da ist mir lieber, wenn du da 3 richtig hast, als 4, 5 Tendenzen.
Okay.
So.
Ich darf jetzt heute tippen, weil Fabio Schaub möchte heute nicht.
Ich tippe mir selber einfach.
Ah, okay, gut. ich tippe Austria Wien gegen Blaues Linz. Die Austria schießt sich mit einem 3-1 aus der Krise.
Ah, ich sag 2-0.
Ja, passt. Austria Lustenau gegen Rapid Wien. Austria Lustenau schießt sich mit einem 1-1 nicht aus der Krise. Hartberg gegen WSG. Hartberg verschärft die WSG-Krise mit einem 2-1 Heimsieg. Der LASK wird ganz klar über Alltag mit 4-1 drüberfahren. Der WAC wird leider 0-2 verlieren gegen Sturm Graz, aber ich freue mich darüber. Und Austria Klagenfurt holt ein überraschendes 1-2 gegen Red Bull Salzburg. Das war's, meine lieben Freunde da draußen und Freundinnen. Admiral Bundesliga Sixpack. Da sieht man es jetzt wieder. Man sieht immer die Kombi-Wette am Ende. Ne? Du kannst natürlich mit so einer Kombi-Wette wie denen jetzt nur Tendenz wetten, würde man auch bei einem Einsatz von 5 Euro bei meinen Tipps 233 Euro behalten. Das heißt, es wäre tatsächlich schon eine Option auch, dass wir manchmal nur einfach auf die Tendenzen setzen, weil da sind wir offensichtlich gar nicht so schlecht.
Okay, sehr schön.
Gut.
Werbung Ende.
Von der Werbung ins Orakel, hätte ich gesagt,
ja, bitte.
Oder? Das war ein schöner Übergang.
Ich lehne mich zurück. Ernst Hospel.
Irgendwann möchte ich den nehmen, aber ich habe immer Angst, dass du so
viel
sagst.
Haben wir ja schon mal gehabt.
Ja, noch einmal halt.
Igor würde ich mir halt wünschen.
Das DBLDW Orakel.
Bei den meisten Bundesliga-Einsätzen steht er zwischen Andreas Ulmer und Alfred Hörtnagel auf Platz 30. Er hat zusammengespielt mit Markus Kiesenebner und Arnel Hatschitsch.
Manuel Ortlechner.
Aber auch mit Heinz Atzberger und Jürgen Bichhorner. Er hat unter anderem gespielt
Oliver Glasner.
Mit Jürgen Kautz und Oliver Glasner.
Michael Angerschmidt.
Er hat aber auch gespielt mit Aleš Cseh. Und Schabal Schaffer.
Der Drechsel.
Markus Felfernig und Thomas Hickersberger.
Thomas Hickersberger.
Aber er hat auch
Schrammel.
Gespielt mit Herwig Drechsel.
Schrammel ist es nicht.
Mit Kurt Russ. Manfred Schack.
Okay, der ist alt.
Und Lukas Hintersteiner. Auch zusammengespielt mit Hans-Peter Berger. Suleiman Sani und Markus Weißenberger. Daniel Madlena und Anton Ehmann. Heiko Lessig, Sanel Kulic und, wie könnte es anders sein, Ate Nuhiu. Seine Karriere hat er begonnen bei
Ewald Brenner, haben wir schon gehabt?
Ja, Ewald Brenner, bravo, war stark. Jetzt wollte ich gerade überlegen, wie ich das verpacke. Jetzt
ja,
ich mich
es, aber es ist nicht so einfach, was die Kombination aus Ries und GAK. So,
oh ja, also tatsächlich bin ich begeistert. Sehr gut, Peter, wirklich. Kompliment. Hat die meisten Bundesligaspiele oder meisten Spiele generell mit Oliver Glasner gehabt, 192 am Stück und die zweitmeisten mit Herwig Drechsel, 184, deine Tipps, ja. Er hat sein Bundesliga-Debüt 1996 gegeben unter Slatko Granča gegen die Wiener Austria.
Der war Rapidler.
FC Linz.
Ach so, der Kranz war bei FC Linz, okay.
Und ist dann 97, Lars Klins natürlich, und dann weiter
leider schon verstorben,
zum GRK für 2 Jahre, dann wieder zum LASK für 2 Jahre, 3 Jahre Salzburg, Austria Salzburg damals noch, und dann eine lange Zeit, 7 Jahre bei der SV Ried. Ja. Und
stark,
hat tatsächlich
schön.
Sehr viele Bundesligaspiele, hat dann nach seiner Zeit bei Ried noch 1 Jahr bei Union Dietach gespielt und 2 Jahre bei ASK SV Viktoria Machtrenk. Das ist sein Heimatverein, wo er begonnen hat zu spielen. Er ist ja gebürtig in Freistadt und...
Das ist in Oberösterreich.
Genau.
Was macht er heute?
Er war dann nochmal, ich habe gar nicht nachgeschaut, er war dann nochmal Co-Trainer bei Ried und hat auch kurz das Traineramt bei ASK SV Viktoria Machtrenk übernommen. Was er jetzt macht, ja.
Sind so viele
Spielertrainer dort.
So viele gescheiterte.
Was ist daran gescheitert, bitte?
Gescheiterte Dingens da. Wie heißt Trainerkarrieren, oder? Das ist sehr oft, dass die sie einfach versuchen dann. Aber es ist sehr, sehr, sehr selten, dass tatsächlich dann etwas daraus wird. So, ihr habt jetzt versucht, schnell herauszufinden.
Ich habe es nicht probiert, ich sag's gleich, wie es ist.
Was aus Ewald Brenner wurde, aber man findet auf die Schnelle leider nichts.
Ja.
Nichts.
Passt schon. So, wir haben ja noch eine Kategorie und du kennst sie vielleicht oder auch nicht, aber ich spiele sie mal ein.
Zwar, Flieger Zwartrum.
Kann ich sagen, Grüße gehen raus an Harald Brandl. Ich habe ihn getroffen beim Wiener Derby. Habe ein bisschen geplaudert.
Ja, schön. Ewald Brenner ist tatsächlich noch immer unbekannt, was der macht. Komisch, dass ich nicht finde. Falls das irgendwer weiß, auch gerne für die Kollegen von der Zwarer-Konferenz, bitte gerne uns mitzuteilen.
Hat ja auch nur sagen, zweite Liga gespielt.
Ja, ja, voll.
Weißt du, für wen er in der zweiten Liga sein Debüt gegeben hat?
Wahrscheinlich für FC Stalins.
Vollkommen richtig. Unter Heinz Hochhauser ein Jahr zuvor bei einem 2:2 gegen Austria-Lustena. Ein legendäres Spiel, das mit einem ganz späten Treffer von Stefan Hartl dann noch 2:2 geendet ist, nachdem Roni Brunmeier in der 50. Minute das 2:1 erzielt.
So, ich darf euch jetzt aber recht herzlich begrüßen zu Zwei-Liga, Zwei-Fragen,
wie immer Liga.
Auch diese Woche mit Fragen von mir und Antworten von Fabio Schaub. Ich lese kurz vor. Regionalliga Mitte, SBG Wels, heißt die Spielgemeinschaft, ASK Volzberg, SK Vorwärts Steyr. Regionalliga Ost, Kremser SC, SV Leobendorf, Wiener Sportclub, SC Wiener Viktoria, FC Mauerberg. Regionalliga West, SV Austria Salzburg, FC Pinzgau Saalfelden, SC Imst, SC Schwaz, FC Kufstein. Was haben diese Vereine gemeinsam?
Haben die am Bundesliga-Workshop teilgenommen?
Völlig richtig. Wen wollen wir in der zweiten Liga?
Die sportlich schaffen.
Super.
Also die sportlich schaffen, ich glaube, die auch die Infrastruktur mitbringen und die, ich meine, Wels ist ja bekannt, einer der schönsten Städte Österreichs.
Okay, also wir wollen Wels, alles klar?
Nein, mir ist das vollkommen egal.
Okay. Aber das nur...
Außer Salzburg wäre eigentlich vom Ding her cool, aber ich weiß nicht, wie die das infrastrukturell machen
wollen. Ja, das ist eben das Thema.
Wiener Sportclub wäre auch charmant. Waren die dabei?
Ah, waren dabei, ja. Wiener Viktoria wäre auch lustig, aber die haben nicht unbedingt die Infrastruktur.
Ich bin ja noch auf Kunstrasen.
Ja, genau.
Also.
Da war ich mal dabei, wie Wiener Viktoria Kapfenberg aus Bundesligisten rausgeschmissen hat aus dem Cup. Das war hervorragend. Mir ist vorgekommen, die spielen auf einem Kleinfeld eigentlich. Das ist ganz absurd.
Auch Vorwärts Steyr hat sich die letzten Jahre sich immer wieder gerettet, hat zur zweiten Liga schon dazugehört. Also, ich glaube, da gibt es überall recht spannende Vereine, die das verdient hätten.
Jetzt ist mir mein Stift runtergefallen, vor lauter Entsetzen.
Zum Glück sind wir im Podcast und keine Zeitschrift.
Richtig. Moritz Wels scheint in Liga 2 angekommen. Haha, nein, natürlich nicht. Er war ja schon bei Sturm Graz 2 ein guter Zweitligaspieler. Aber er ist tatsächlich bei Stripfing jetzt wohl angekommen. Hat von Anfang an gespielt am Wochenende gegen Dornbirn, auswärts beim 3:1 und hat ein Tor und einen Assist zu dem Auswärtserfolg beigetragen, hat mit seinem Wechsel nach Stripfing, beziehungsweise eigentlich zu Austria, wo er als Kooperationsspieler bei Stripfing zum Einsatz kommt, bisher nicht viel richtig gemacht, war leider halt krank am Anfang, man weiß, er hat auch eine Knieverletzung gehabt, wer weiß, wie fit er da auch immer ist, ob da alles in Ordnung ist. Glaubst du, dass der schon langsam dann doch vielleicht einmal ein Thema für die Bundesliga-Truppe ist oder hat er wirklich alles falsch gemacht und versinkt jetzt in den Untiefen von Stripfing?
Ich glaube, das ist einfacher zu beurteilen am Ende der Saison. Also ich glaube, im Frühjahr wenn er im Frühjahr noch immer nicht bei der ersten Mannschaft dabei ist und bei der Austria spielt, dann kann man das schon hinterfragen. Wenn er im Frühjahr dann heranwächst und Spielzeit bekommt und vielleicht dann ab der kommenden Saison Stammspieler bei der Austria ist, dann glaube ich, hat er sehr viel richtig gemacht. Das ist jetzt, so wie es jetzt ausschaut, schaut's ein bisschen, die Optik ist nicht gut, aber die Verletzungen und so weiter werden, oder die Krankheit, die er gehabt hat, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so, so klasse. Also, ja.
Was war das nochmal?
Ich glaube, Scharlach hat er gehabt, genau. Ja, relativ untypisch. Und ja, im Endeffekt wird man es am. Ich glaube, man wird es im Frühjahr schon merken, in welche Richtung es geht. Und ich finde.
So Wintertrainingslager, ob genau, er dabei ist.
Und wenn, er, ja. Wenn, er dann immer, wenn er dann immer spielt im Frühjahr bei der Austria, dann finde ich, hat er schon die richtige Entscheidung getroffen. Wenn das im ganzen Frühjahr nicht der Fall ist, dann ist es natürlich die falsche Entscheidung gewesen.
Und statt wem könnte er bei der Austria reinrücken, um die Klammer zu machen zum Wiener Derby, wenn man es jetzt so denkt?
Ja, okay, wenn ich mir die Leistung anschaue, dann für Holland.
Das wollte ich nämlich gerade also, fragen.
Da ist auch ein Jukic noch natürlich, aber ich keine Ahnung, ob ein Braune da vielleicht noch dann doch irgendwann verkauft wird. Aber ja, ich glaube, da gibt es, ich glaube, die Austria hat nicht so den großen Kader, dass man da jetzt da nicht einen Jungen hochziehen kann.
So, und bevor ich es vergesse, danke Fabio, er gerne. Trug Nagellack, zu Hause schwarz, auswärts rot. Stellte sich Stunden vor einem Bundesligaspiel auf den Stephansplatz und gab mit der Mundharmonika Spiel mir das Lied vom Tod zum Besten. Er trug Haarnetz oder rasierte sich nur eine Gesichtshälfte, um meine Gegenspieler zu verwirren, Zitat. Was oft vergessen wird, er war auch ein talentierter Kicker, führte einst die U20-Nationalelf bei der Weltmeisterschaft in Mexiko als Kapitän aufs Feld, wollte dann aber irgendwann nicht mehr für den Wiener Sportclub kicken.
Alfred Data?
Richtig. Bei seiner ersten Bundesliga-Station sein Profi, gab er zuvor für den ersten Wiener Neustädter SC unter Karawanken Herrera, gleich die Springer in der zweiten Division, und nahm dafür eine Stehzeit von 18 Monaten im Kauf. Tatsächlich, ja, es geht um Alfred Data, großartig. Da gibt es eine Seite auf Facebook, die heißt Fußball ist einfach, aber alles, was einfach ist, ist schwer. Gedanken-Ivica-Osim. Und die haben da in der Serie die besten Typen aus 50 Jahren österreichische Fußball-Bundesliga, Teil 4, haben sie da eben, hat jemand über Alfred Data geschrieben, wie auch immer das ist. Wenn uns zufällig hören sollte, liebe Grüße, wirklich toll. Schick uns bitte alle Typen, wir würden, nein, warte, können wir eine Serie draus machen. Das wäre wirklich eine tolle Ergänzung für uns, diese Serie 50 Jahre österreichische Fußball-Bundesliga, die besten Typen, wirklich toll auch recherchiert. Schöne Fotos auch aus Panini-Alben, wenn ich mich entsinne, das eine auf jeden Fall Panini-Alben, das andere ein Foto, wie es, also man, es, ich kann gar nicht, es ist ein Wahnsinn. Also bitte schaut euch das an, Fußball ist einfacher, aber alles, was einfach ist, ist schwer, wie zu Osim, diese Facebook-Seite. Wirklich sehr zu empfehlen.
Sehr cool. Sonst gibt's noch etwas zu erwähnen?
War das neue Stadion von Austria Lustenau ist günstiger als geplant. Das ist sehr selten in Inflationszeiten. Und,
nee, ich glaube, es wurde mitten in der Zeit geplant, oder? Deswegen vielleicht.
Also, ja, und Blau-Weiß hat Linz, hat irgendwie einen neuen Sponsor. Wen haben sie? Gasteiner, genau. Linz AG wollte ich sagen. Gasteiner als neuen Sponsor, und die waren aber lange Zeit, das gehört zu Spitz dazu, und das war lange Zeit der LASK-Sponsor, und jetzt
stimmt,
haben die, kann die ich Nachrichten, erinnern, wie wir Oberösterreicher sagen, gefragt, ob das denn eine Retourkutsche ist. Ich weiß es nicht, ich glaube, sie haben einfach nur gefreut, dass sie einen weiteren Sponsor bekommen.
Das kann gut stimmen. Auf alle Fälle, eine Sache ist wichtig, wer es noch nicht getan hat, jetzt bitte abstimmen, natürlich für das bessere Fußball,
also bitte für Pro-Division Soccer oder E-Football, wie es jetzt heißt, abstimmen.
Das schreibst du mal viel Verein, sonst verwirrst
du jeden. Wenn ihr mich mögt und wenn ihr den Fabio mögt, dann stimmt ihr ab für FIFA bzw. EA Sports FC.
Es geht nicht ums Mögen.
Nein, jetzt, stimmt natürlich ab, wo ihr...
Du bist sehr populistisch in den Aussagen. Gerade das Kartoffel hochhaltet.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Also da bin ich enttäuscht.
Warte, ich kriege ja da Nachricht wieder rein
von
Konami.
Nicht politisch.
Ja. Ja,
bitte natürlich nur, wir wollen nur eure Meinung wissen.
Und am Donnerstag reinhören. Da gibt es dann wieder die DBLDW-Vorschau zu dritt mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und meiner Wenigkeit, wo wir euch ein bisschen einstimmen auf den kommenden Spieltag und die eine oder andere Europacup-Partie dann auch schon durchdeklinieren können. Salzburg trifft ja am Dienstag auf Real Sociedad.
Der LASK trifft am Donnerstag.
Ja, Donnerstag. Da haben wir wahrscheinlich schon aufgenommen.
Achso, da haben wir schon aufgenommen.
Wenn die sind, dann werden wir das erwähnen. Aber Salzburg trifft Dienstag auf Real Sociedad. Dein Tipp für diese Begegnung? Kann Salzburg nach zwei Spielen tatsächlich 6 Punkte einfahren? Oder?
Ich möchte nicht auf das Ergebnis eingehen, aber ich möchte ganz klar festhalten, dass ich zumindest 2 Strafstöße erwarte.
Okay, sehr schön.
In guter alter Champions League-Tradition der Salzburger.
Perfekt. Ja, dann vielen Dank wie immer. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen eine Streiterei war, sind wir doch versöhnlich, glaube ich, aus der 168. Episode rausgekommen. Deswegen bleib versöhnlich und gib deine letzten Worte wie immer ab.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.